Hallo, Christian Erdmazewski hier. Und bevor wir mit der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands wieder durchstarten, hier noch ein Tipp von uns. Das Forum Kommunal 2025 steht in den Startlöchern.
Vom 3. bis 5. Juni sind wir zu Gast in Halberstadt. Gemeinsam mit der Hochschule Harz als wissenschaftlichen Partner sprechen wir über die kommunale Energieversorgung der Zukunft.
Und außerdem geht es um das Thema erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzplanung.
Und wir kümmern uns um die Frage, wie wir die Potenziale im ländlichen Raum heben können.
Karten gibt's ab sofort online unter www.forum-kommunal.de.
Aber Achtung, die Zahl der Teilnehmer ist streng auf 210 Personen begrenzt. Also schnell zugreifen, www.forum-kommunal.de.
Wir sehen uns am 3. Juni in Halberstadt. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Heute erste Folge im neuen Jahr, neuer Sendetermin und neues Thema. Bezahlbarer Wohnraum. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wie immer bei mir, Rebecca Pöhrern, grüße dich.
Hallo. Ja, eine echt gute Frage für den Start ins Jahr, finde ich. Bin super gespannt auf die Diskussion, die wir dazu haben werden. Zu Anfang, was meinst du denn, Christian? Sollten wir leerstehende Wohnungen oder sagen wir auch Wohnungen, die gerade zum Beispiel vor der Luxussanierung stehen, für mehr bezahlbaren Wohnraum stehlen?
Ach, mal ganz ehrlich, also ich finde ja bezahlbares Wohnen, das ist ja schon so ein Kampfbegriff geworden, der einfach von vornherein irgendwie die Fronten verhärtet, ne? Schon dieser Begriff bezahlbares Wohnen, wenn ich mal ehrlich bin, könnte ich jetzt mal sarkastisch sein, ja, jede Wohnung ist bezahlbar, nur eben nicht für jeden, aber genau da liegt ja das eigentliche Problem und deswegen würde ich auch eher sagen, macht Wohnen bezahlbar, ist nett, aber stattdessen würde ich lieber sagen, macht den Bau von Wohnungen attraktiv. Das ist für mich so der Schlüssel. Wenn nämlich mehr Menschen ihr Geld in Betongeld, wie das immer so schön heißt, investieren, ja, dann haben alle was davon, weil dann auch die Mondpreise irgendwann wieder sinken. Und da haben wir natürlich ein paar Voraussetzungen und dann sind wir auch schon mittendrin im Thema. Was wir nicht brauchen, ist, dass Politik immer neue Barrieren, immer neue Gesetze, immer neue Auflagen, immer mehr staatliche Investitionen, die den Markt dann am Ende nur verzerren, auflegt, sondern wir brauchen aus meiner Sicht mehr Anreize und auch mehr Respekt für Investoren. Und die eine Zahl, die will ich noch schnell loswerden, fand ich nämlich sehr beachtlich, als ich die gelesen habe. 66% aller Mietwohnungen in Deutschland, also 2 von 3 Mietwohnungen, werden von rund 4 Millionen kleinen privaten Kleinvermietern angeboten und 40% von denen sind inzwischen Rentner, die also nicht ganz selten ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Ich finde, die gilt es zu unterstützen.
Da würde ich dir erstmal nicht widersprechen. Trotzdem glaube ich, dass wir zu dem Thema ewig diskutieren könnten. Aus meiner Sicht bezeichnet der Begriff bezahlbarer Wohnraum bezahlbar für Geringverdiener, bezahlbar für im Prinzip alle von uns. Und das sind ja doch sehr, sehr viele Wohnungen aktuell nicht. Und gerade jetzt finde ich das extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass dieser Wohnraum entsteht oder existiert, weil super viele soziale Diskussionen daran halt entflammen, ne? Also wenn ich jetzt als Beispiel nehme, ich wäre Geringverdienerin und ich finde nicht mal annähernd in der Nähe von meiner Arbeit eine Wohnung, dann macht es ja das total easy für Rechtsextreme, mich gegen Geflüchtete aufzubringen, weil ich weiß, deren Unterbringung ist verpflichtend für Länder und später für Kommunen. Mhm. Und ich fühle mich aber vielleicht total alleine gelassen mit meiner Situation. Also das entbrennt ja so eine gewisse Dynamik. Ja, und wenn ich mir das so überlege, dann denke ich, da muss das Allgemeinwohl halt Priorität haben. Und das hat es ja per Gesetz eigentlich auch. Aber gleichzeitig stimme ich dir auch zu, die Diskussion ist für uns hier vielleicht gar nicht so super wichtig und ausschlaggebend, weil das halt eine Diskussion hauptsächlich für große Großstädte ist. Und in der Mehrheit der Kommunen gehören die Wohnungen hier halt, genau wie du gesagt hast, größtenteils Privatpersonen oder kleineren Investoren. Und da gehe ich davon aus, sollten eigentlich alle Parteien gemeinsam dazu in der Lage sein, eine Lösung zu finden, die eben dem Allgemeinwohl auch dient.
Ja, ein Satz vielleicht, weil mir das gerade so zum Thema Flüchtlinge einfällt. Ich finde wichtiger oder Gift ist da an der Stelle eher, wenn Sporthallen belegt werden und am Ende, sorry, aber der extremistische Mob wird so oder so pöbeln, aber gut, das nur am Rande. Woran ich mich aber so ein bisschen störe, ist so dieser Begriff Allgemeinwohl. Ich weiß, was du meinst, finde ich auch völlig richtig, da sind wir nicht weit auseinander, aber für mich wäre wichtiger eigentlich zu sagen, wir bräuchten in Deutschland endlich mehr Eigentümer. Deutschland ist ja in Europa Land der Mieter, das Land der Mieter schlechthin. In keinem anderen Land ist die Eigentumsquote so extrem niedrig. Und ich glaube, dass das viel mit Mietpreisdeckeln und ganz vielen anderen Dingen zu tun hat, weil Kaufen, auch die Statistik habe ich mir mal angesehen, ist in den letzten 20 Jahren in Deutschland prozentual betrachtet teurer geworden, als Mieten in den letzten 20 Jahren teurer geworden ist. Soll heißen, für immer weniger Familien rechnet sich's am Ende, Eigentum zu erwerben. Und das ist dann auch ein Problem natürlich in den Städten, wo wir gerade Berlin mal nicht mal 15% Eigentümer haben, also fast 90% wohnen da zur Miete, müssen dann auch im Rentenalter natürlich entsprechend noch die Miete bezahlen, während ich mit etwas Glück in 8 Jahren hoffentlich meinen Hauskredit dann abbezahlt habe. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein bisschen schwierig geworden. Auf dem Land ist die Quote deutlich besser, immerhin. Aber da haben wir das gegenteilige Situation. Da stehen Wohnungen leer, weil sich Sanieren dann oftmals nicht lohnt, weil die ja zu erwartenden Einnahmen durch Miete im Vergleich zu den extremen Kosten, Stichwort energetische Sanierung, sich dann einfach nicht mehr rechnen. Und ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung während Corona, da haben wir auch lange drüber gesprochen, dass die ganzen neuen Möglichkeiten des mobilen Arbeitens dazu führen, dass eben noch viel mehr Menschen Häuschen auf dem Land kaufen. Gut, da kennen wir dann auch andere Probleme, Stichwort Breitband, da kann man dann nicht arbeiten. Dann wird Homeoffice inzwischen auch ein Stück weit wieder verteufelt, darf man nicht ganz vergessen. In der wirtschaftlichen Phase des Abschwungs haben sich dann auch viele nicht getraut, das Eigenheim auf dem Land zu kaufen. Also kurzum Dreiklang, ne? Mehr Investitionen in die Wirtschaft führt zu mehr Wachstum, mehr mobiles Arbeiten und drittens dann mehr Vertrauen und Anreize für das Eigenheim schaffen. Das wäre es aus meiner Sicht.
Dann können wir die Folge jetzt beenden.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Nee, aber mobiles Arbeiten, das hat wirklich während der Corona-Zeit schon mal besser ausgesehen, muss man sagen. In vielen Unternehmen sind die Homeoffice-Regeln ja extrem zurückgefahren worden. Und ohne dass ich jetzt ein verlässliches Bekenntnis zum Homeoffice hätte, würde ich mich auch nicht trauen, weit von meinem Arbeitsplatz wegzuziehen, logischerweise. Zum Thema Mieten versus Kaufen muss man, glaube ich, sagen, dass es, glaube ich, auch viele verschiedene Faktoren gibt, die dazu führen, dass im Moment ein Hauskauf oder ein Hausbau für einen großen Teil der Menschen halt leider nicht erschwinglich ist. Also da geht es nicht darum, ist jetzt Mieten vielleicht billiger, sondern Kaufen und Bauen ist de facto einfach aktuell für viele Leute überhaupt gar keine Option. Und was man, glaube ich, zur Wahrheit, auch wenn es für die Zukunft perspektivisch nichts bringt, dazu sagen muss, dass Deutschland jetzt halt so einen sehr, sehr hohen Mietquotienten hat. Es liegt halt auch daran, dass im Zweiten Weltkrieg halt extrem viel Wohnraum verloren gegangen ist, ne?
Was also nicht über Generationen vererbt ist, meinst du, oder?
Ja, genau. Und viele Leute haben ja auch Eigentum gehabt vor dem Krieg und hinterher in Mietwohnungen gewohnt, weil dieser Wohnraum, dieses Eigentum halt nicht mehr existiert hat, ne?
Das finde ich spannend, weil gerade das ja auch nochmal ein besonderes Problem in den mitteldeutschen Ländern, also im ehemaligen DDR-Gebiet ist, wo wir auch noch durch Enteignung und so weiter eine ähnliche Situation hatten.
Ja, stimmt, genau.
Habe ich zugegeben noch nicht drüber nachgedacht. Finde ich spannend, ja.
Ja, ja. Also ich meine, ne, perspektivisch für die Zukunft bringt es nichts, aber ich denke, gerade wenn man sich mit anderen Ländern vergleicht, muss man es halt berücksichtigen. Aber ein Hebel, den ich unter anderem auch sehe, wenn es darum geht, Wohnraum zu aktivieren, ist, dass viele Menschen auf mehr Wohnraum sitzen, als sie eigentlich benötigen. Also zum Beispiel wohnen viele Menschen alleine in Einfamilienhäusern, die sie vorher vielleicht mit ihrer Familie bewohnt haben. Ne? Die Kinder sind erwachsen geworden und ausgezogen, vielleicht ist eine Partnerschaft gescheitert und dann sitzt man halt alleine auf 3 Etagen und 180 Quadratmetern.
Okay, okay. Also gut, Gründe, warum Kaufen in Deutschland unattraktiv ist, können wir nochmal einzeln machen, sehe ich ein bisschen anders, aber du merkst, mein Puls fährt schon wieder hoch. Ne? Du sagst, mehr Fläche, als ich benötige. Ich weiß, das hören wir häufiger in der Diskussion. Ich frage mich da immer so ein bisschen, wer legt das bitte schön fest? Entschuldigung, aber eine staatliche Wohnraumbehörde, die dann gleich noch einen Räumungsbescheid verschicken darf oder worauf läuft das hinaus? Also haben wir in Deutschland ernsthaft auch schon über mögliche Strafsteuern für zu große Wohnungen gesprochen. Also mir kocht da das Blut, ehrlich gesagt. Ne? Oma als Wohnraumreserve, indem sie ihr Haus so ein bisschen zwangsaufgibt irgendwie. Ich weiß, ist sarkastisch, aber ich habe bei solchen Ideen immer das Gefühl, irgendwie, da geht es auch um Diskriminierung von Menschen auf dem Land. Ne? Nach dem Motto, schaut her, lebt alle in so kleinen Wohnlöchern wie die in den vielen Großstädten. Ich komme aber wieder runter. Ich meine, wir arbeiten jetzt seit 8 Jahren ziemlich eng zusammen und ich glaube, so gut kenne ich dich. Das war jetzt nicht dein Ernst, oder?
Mein Ernst war schon, aber gemeint, wie du es jetzt skizziert hast, habe ich es tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir direkt mit irgendwelchen Strafen kommen sollen oder irgendwas, aber es gibt ja tatsächlich, also das kenne ich aus meinem Umfeld, das kenne ich aber auch von deutlich weiter entfernt als meinem eigenen Umfeld, Leute, die von sich selber auch sagen, sie benötigen diesen Wohnraum nicht. Ne? Also viele Leute, die in so Einfamilienhäusern alleine wohnen, würden mit weniger auskommen und würden auch mit weniger auskommen wollen. Aber das ist ja dann auch wieder Arbeit und das ist ja auch nicht so leicht, was Neues zu finden. Und darum würde es mir jetzt erstmal gehen.
Okay, ja, und genau an der Stelle beginnt dann ja zugegeben auch die konstruktive Diskussion, wie nämlich Politik letztendlich Anreize schaffen kann, darum soll es ja hier auch gehen. Weil mir das gerade so ganz spontan einfällt, die Gemeinde Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen, die hatte im Jahr 2007 schon mal ein Konzept Jung kauft alt angeboten. Ziel waren, junge Menschen kaufen Häuser von älteren Menschen, die ziehen dann in kleineren Wohnungen, die ja von jungen Menschen häufig bewohnt werden, weil sie eben sich durch Nachwuchs jetzt eben erst vergrößern. Und wieder so ein typisches Ding. Der Bund hat dann letztes Jahr dieses Jung kauft alt in ein eigenes Konzept gegossen und das Spiel war das immer gleiche. Viel zu enge Förderkriterien, viel zu komplex. Im schlimmsten Fall droht dann sogar die Rückzahlung von Fördermitteln, habe ich alles schon gelesen. Also kurzum, das Ergebnisprogramm ist bisher ein Flop. Es hat Hiddenhausen, mal wieder eine kleine Kommune, viel komplizierter, viel besser gemacht. Und davon gibt es ja eine Menge Beispiele. Also Baden-Württemberg beispielsweise, da bekommt man eine Beratungsprämie. Das fand ich auch ganz spannend, wenn man sich von einem Architekten beraten lässt, wie man sein Haus in ein Mehrparteienhaus umbauen lassen kann. Zugegeben, Mosaikstein, aber so eine Einzelidee löst natürlich jetzt auch den Wohnraummangel noch nicht so ganz. Aber ich finde die Ideen zumindest schon mal, die sind da.
Nee, genau. Das löst es sicherlich nicht, aber ich denke auch, es müssen schon viele Lösungen sein, die uns zur Antwort führen am Ende. Und wenn man bedenkt, dass es in Deutschland ja schon über 16 Millionen Einfamilienhäuser gibt, einen Anteil kann so ein Umbau schon haben, denke ich. Und wo wir bei Baden-Württemberg sind, die haben nämlich auch noch ein anderes Landesprogramm, das heißt Wiedervermietungsprämie. Das bedeutet, dass Kommunen, wenn sie dazu beitragen, dass leerstehendes Mietobjekt neu vermietet wird, 2000 Euro vom Land bekommen. Mhm. Ich meine, in den letzten Jahren habe ich schon mitbekommen, die Kommunen kümmern sich sowieso sehr viel selbst um Leerstand. Wahrscheinlich braucht es da jetzt nicht unbedingt ein Land, das sagt, hier, du kriegst 2000 Euro. Aber es ist ja trotzdem ein Anreiz und auch wieder ein Mosaikstein mehr.
Ich wollte sagen, ich bin ja schon mal froh, wenn auch Bund und Länder mal darüber nachdenken, was sie Gutes tun können und nicht die Kommunen alles alleine machen müssen. Nee, aber Leerstandsmanager finde ich tatsächlich ein spannendes Stichwort. Das haben ja inzwischen viele Kommunen. Mhm. Vom Prinzip her läuft das so, die nehmen dann Kontakt zu den Eigentümern von leerstehenden Objekten auf, besprechen die Gründe für den Leerstand, versuchen Lösungen zu finden. Das kann heißen, dass der Eigentümer neu vermietet, aber auch, dass er zum Beispiel das Objekt dann verkauft, weil er es selber eben nicht mehr bewirtschaften kann oder will, wie auch immer. Wobei ich fairerweise glaube, dass das, zumindest das, was ich bisher gelesen habe, so bei Geschäftsgebäuden, bei Büroräumen, gerade im Innenstadtbereich ganz gut funktioniert hat. Beim Wohnraummangel würde ich da auch wieder eher sagen, wahrscheinlich wieder so ein Mini-Baustein, der nicht alleine ausreicht, weil ich glaube, Dreh- und Angelpunkt ist ja, wir brauchen vor allem neue Wohnungen, oder?
Ich denke auch auf jeden Fall wird es nicht ohne Bauen gehen. Da kommen wir dann aber wieder zu einer wichtigen Frage, die ziemlich heiß diskutiert wird, nämlich machen wir das jetzt auf der grünen Wiese oder machen wir das im Ortszentrum?
Und da willst du jetzt von mir hoffentlich keine konkrete Antwort haben.
Doch.
War mir wieder mal klar. Ich sag's mal so, klingt jetzt ein bisschen nach Ausflucht, aber ich würde das davon abhängig machen, was auch die Menschen wollen, weil ich meine, denen muss ihr Zuhause am Ende irgendwie schmecken. Ich glaube, Kommune kann da eher mithelfen, bestimmte, ich sag mal, Fehlentwicklungen zu verhindern. Also dieser sogenannte Donut-Effekt, den kennen wir ja. Also es ist dieser Effekt, dass das Stadtzentrum einerseits ausstirbt und drumherum gibt es dann einen Speckgürtel ohne eigentliche Mitte, häufig auch ohne eigene Seele, wenn man ehrlich ist. Aber auch da gilt natürlich wieder, Wohnung sanieren ist natürlich häufiger teurer als Wohnung neu bauen. Und du lockst natürlich keinen Einwohner, wenn du sagst, hier ist Wohnraum, musst du nur noch umbauen. Ach ja, hier noch der Katalog mit den Auflagen, also viel Spaß beim wirtschaftlichen Monopoly der Kernsanierung so ungefähr. Ne?
Ja, klar, das stimmt schon. Irgendwo ist auch verständlich, dass in einem nagelneuen Baugebiet im Grünen zu bauen mit super praktisch geschnittenen Bauplätzen tausendmal attraktiver ist als einen sanierungsbedürftigen Altbau mit verwinkeltem Gartenstück zu kaufen und zu gucken, wie man da jetzt was mit anfängt. Aber man muss auch realistisch bleiben. In super vielen Kommunen gibt es laut Flächennutzungsplan auch die Möglichkeit, gar nicht mehr größere Baugebiete im Grünen auszuweisen. Mhm. Und gerade da sind die Kommunen dann einfach auch auf die Nachverdichtung angewiesen, ob es jetzt Spaß macht oder nicht.
Ja, klar. Und diese Nachverdichtung ist ja, das meinte ich eben, politisch ja auch ein Stück weit gewollt. Deswegen gibt es da ja auch immer mal wieder Förderprogramme, auch von Bund und Ländern durchweis. Nur, weil wir eben von Corona sprachen. Nach der Corona-Seuche kam dann eben die Seuche der großen Teuerung. Laut aktueller Studie, weil du sagst, viele Kommunen haben gar nicht mehr so viel Flächen. Laut Studie gibt es in den Kommunen Baulandflächen für immerhin 2 Millionen neue Wohnungen. Also Flächen, ja, etwa für die Größe einer Stadt wie Berlin. Nur die Zäuerung macht dann eben aus vorhandenem Bauland Brachflächen. Und die Politik erzählt uns dann was von 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Ja, die Flächen sind da, nur die Rahmenbedingungen sind nicht da, oder?
Jein, also ich würde da jetzt auch mal angucken wollen, wo diese 2 Millionen neuen Wohnungen genau entstehen können, weil in der Eifel kauft es dann halt wieder keiner.
Okay. Mhm.
Ne? Und in Groß- und Mittelstädten reißen sich die Leute um das überteuerte Bauland, das sich, wo man denkt, das könnte sich eigentlich schon keiner mehr leisten, aber die Kommunen können sich aussuchen, an wen sie es vergeben. Da entsteht dann aber jetzt auch nicht unbedingt der Wohnraum, den man meiner Meinung nach als bezahlbar bezeichnen kann. Ja, und davon abgesehen, das mit den 400.000 Wohnungen hat nicht geklappt, das wissen wir, glaube ich, alle. Es gab allerdings auch relativ viele Gesetzesvorhaben, die dazu beitragen sollten, dass das möglich wird, und die sind halt auch einfach schlicht nie verabschiedet worden. Mhm. Also da hätten wir zum Beispiel das Gebäudetyp-E-Gesetz, bei dem man beim Bau von Wohnhäusern auf bestimmte Baustandards hätte verzichten dürfen.
Oh ja. Mhm.
Oder auch der sogenannte Bauturbo, der allerdings nie gezündet wurde. Das wäre Paragraf 246 im Baugesetzbuch gewesen. Und der hätte eben auch baurechtliche Vorgaben gelockert. Aber es ist halt schlicht nicht passiert.
Ja gut, jetzt kriegen wir demnächst irgendwie eine wie auch immer geartete neue Regierung. Schauen wir mal, was die an neuen sinnvollen oder unsinnigen, man weiß es nicht, Ideen hat. Aber was aber ja funktioniert hat, um jetzt mal ausnahmsweise mal eine Lanze für die große Politik zu brechen, ist ja diese Wiedereinführung der Möglichkeit der Grundsteuer C. Mhm. Also Steuer auf unbebaute, aber bebaubare Grundstücke. Jetzt könnten wir uns wieder zanken. Wer hat das Ganze in Rollen gebracht? Genau, das war der von dir sehr ungeliebte, ich gebe zu, von mir auch nicht so geliebte Boris Palmer, wobei ich ihn mehr und mehr immer wieder mag. Mhm. Aber er hat das Thema als OB in Tübingen damals ins Rollen gebracht. Jetzt gibt es dieses Gesetz, zumindest bisher, gut, ist seit September, glaube ich, in Kraft. Das habe ich nicht viele Kommunen gesehen, die das bisher genutzt hätten oder jetzt erstmals bei der Grundsteuer da was gemacht hätten. Aber ja, so bleiben eben auf der einen Seite viele Bauplätze Spekulationsobjekte, zumindest für die Reichen. Und, um jetzt wieder auf den bezahlbaren Wohnraum zu kommen, ein Problem für diejenigen Kleinbesitzer, ja, die zwar vom Eigenheim träumen, aber eben die Preise nicht mehr stemmen können, die zwar jetzt ein Grundstück haben, aber nicht in der Lage sind, bei den Baupreisen im Moment da was draufzustellen.
Da muss man aber sagen, da haben Kommunen auch Möglichkeiten, und das ist auch super, super wichtig, dass sie da berücksichtigen, gerade beim Thema Spekulation, bei den Verträgen mit Käufern darauf zu achten, dass unbedingt im Vertrag drinstehen muss, bis wann gebaut werden muss auf dem Grundstück. Mhm. Also, und dass das Grundstück eben zurückgehen muss an die Kommune, wenn das nicht passiert. Weil wenn man das nicht im Vertrag stehen hat, dann hat man nur noch super wenig Hebel als Kommune, irgendwas zu aktivieren auf diesem Land. Und ob die Hebel funktionieren, ist eben auch unsicher. Ne? Du hast eben die Grundsteuer C angesprochen. Ob die Wirkung zeigt, wissen wir ja eigentlich noch nicht. Ne? Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wenn die Pionierkommunen, du hast ja Tübingen schon angesprochen, aber eben auch Wendlingen, Merdingen, wenn die halt ihr erstes Fazit ziehen können.
Darf ich einen Tipp abgeben?
Mhm.
Nee. Das kennen wir, sorry, aber das kennen wir irgendwie, finde ich, schon von der Zweitwohnungssteuer, ne? Ja, das haben viele Tourismuskommunen eingeführt. Klar, vielleicht eine kleine Abschreckung hier und da, aber wenn ich mir diverse Touristenorte ansehe, ich war jetzt gerade Anfang des Jahres an der Nordsee, dachte, hier am Strand, keiner zu Hause, keine Wohnung irgendwie besetzt, man sah das also dauerhaft leer. Wenn ich da im Mai wieder hinfahre, ist garantiert alles voll, ne? Insofern, ich bin skeptisch, aber es funktioniert, so gut ich die Idee finde, und immerhin wir haben in den Kommunen einfach sagen kann, ihr habt zumindest ein Mittel, das ihr mal ausprobieren könnt. Ja. Was noch vielleicht eine Möglichkeit für Kommunen ist, mitbestimmen zu können, was mit den Grundstücken und Gebäuden passiert, ist eins meiner Lieblingsthemen, gebe ich ja zu, Erbbaurecht. Das finde ich einfach großartig, das Thema.
Ja, absolut, das stimmt. Ich finde es auch eine super Sache. Die meisten Kommunen kennen sich ja auch wirklich gut damit aus, ne? Also gerade für Sportstätten und so wird das ja immer verwendet. Von daher muss ja eigentlich nur die Verträge noch auf Wohnbau so ein bisschen umändern und schon hat man es vorliegen. Und es wird ja auch wirklich wieder viel mehr verwendet, seit die Grundstückspreise so stark gestiegen sind.
Naja, und ich sehe immer vor allem den Riesenvorteil auch für die Kommune langfristig stadtplanerisch. Ich gebe das in der Regel für 99 Jahre ab, wenn ich dann möglicherweise 4, 5 Grundstücke nebeneinander habe. Ja, wer weiß, was in 100 Jahren, wie sich Stadt in 100 Jahren entwickelt hat. Wenn ich dann das Grundstück wieder habe, kann ich neu planen. Also ich finde einfach die Möglichkeiten auch an nachfolgende Generationen da weiterzugeben, finde ich unheimlich spannend. Ja. Trotzdem aber für mich die Frage, auch hier tun Kommunen wieder was, gehen wieder voran. Nur ehrlicherweise, ich habe sie eben ja schon kritisiert, wären aus deiner Sicht nicht Bund und Länder viel mehr in der Pflicht als die Kommunen?
Ehrlich gesagt, der Bund hat in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten eigentlich relativ viel dafür getan, bezahlbaren Wohnraum zu verringern, würde ich sagen. Also zum Beispiel sind die Auflagen für sozialen Wohnungsbau gesenkt worden, besonders die Zeit, für die die Sozialbindung gilt. Und auch die genossenschaftlichen Konzepte unterstützt der Bund schon lange nicht mehr so sehr, wie er eigentlich sollte.
Das stimmt allerdings, ja, gerade Genossenschaften auch ein sehr spannendes Phänomen. Da tun wir in Deutschland viel zu wenig. Aber nun gut, aber trotzdem dieses, darauf will ich nochmal zurückkommen, dieses Thema sozialer Wohnungsbau. Ich kann das bei mir aus der Kommune gerade berichten. Da werden gerade Wohnungen gebaut, ein Drittel davon mit Wohnberechtigungsschein, also für Menschen mit geringem Einkommen, kosten 6 € der Quadratmeter, wirklich sehr günstig. Der Rest allerdings zahlt das Doppelte. So, und daraus entstehen, finde ich, viele neue Probleme. Ich mache mal 2 Beispiele. Wer bei uns jetzt Student ist, kriegt jetzt so einen Schein und entsprechende Wohnung für 6 €. Alles gut soweit. Wenn jetzt aber der Student irgendwann mal Rechtsanwalt ist, zahlt er immer noch die Sozialmiete, nach dem Motto 300.000 € Einkommen, aber 300 € Kaltmiete. Alles möglich und keine Kommune, selbst kein Gericht der Welt kann ihn aus der Wohnung wieder rausbekommen. Das ist deutsches Mietrecht. Das, finde ich, kann einfach irgendwie keiner mehr verstehen. Ne? Also, da weiß ich nicht, warum da nicht Gesetze angepasst werden. Ein zweites Beispiel.
Wobei man sagen muss, hier in Berlin wohnen sehr viele Juristen mit alten Mietverträgen für 300 € und andere Leute bezahlen 3.000. Also in der freien Wohnwirtschaft kennen wir das auch.
Das ist richtig, nur da ist es natürlich nicht mit Steuergeldern, also mit unser aller Geld am Ende finanziert. Da ärgert es mich besonders. Zugegeben, auch das hat wieder was mit Mietpreisbremse aber zu tun. Ne? Da sind immer wieder Mieten nur angepasst worden. Aber okay, du hast recht, das ist ein Punkt definitiv. Zweites Beispiel aber noch, dieses Drittel der Wohnung für 6 €, das kann ich ja nur deswegen so günstig anbieten, weil ich dieses Delta, was dazwischen ist, das Geld, was weniger bezahlt wird, bei den anderen 2 Dritteln wieder draufschlage. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass du ja besonders Reiche auf der einen Seite hast, die sich das nur leisten können und die mit dem Wohnberechtigungsschein oder die mal einen hatten und jetzt auch reich sind und sie in die andere Gruppe fallen. Und all diese, ich sag mal, Geringverdiener, die so knapp überhalb dessen liegen, wo sie eine Förderung bekommen, die gehen immer noch leer aus. Die können sich weder die eine noch die andere Wohnung leisten. Und das finde ich, ehrlich gesagt, gerade bei staatlich finanzierten und mit Steuergeld finanzierten Wohnungen dann einfach irgendwie schwierig. Da müsste man irgendwie, finde ich, mal rankommen, weil ich finde auch, dass sich Kommunen ein Stück weit auch wenigstens die Möglichkeit bekommen müssen, sich die Mieter auszusuchen, in Anführungsstrichen, jetzt nicht nach Person. Ich mache es mal ein Beispiel. Sohnemann ist jetzt gerade mit der Ausbildung fertig. So, jetzt sucht er sich hier eine Wohnung. Verdient als Berufsanfänger jetzt sogar ganz gut, aber eine Wohnung wäre trotzdem schwierig. Und die Stadt wäre nicht in der Lage zu sagen, jemand, den ich hier schon habe, der ja hier wohnen bleiben möchte, dem gebe ich jetzt diese Wohnung bevorzugt, weil genauso gut sich natürlich jemand bewerben kann, der irgendwo aus der Großstadt kommt, der hier 1 € günstiger das Ganze bekommt, weil die soziale Förderung vielleicht noch höher ist. Das heißt, ich habe keine Möglichkeiten für Menschen, die bei mir aus dem Ort stammen, die hier ihre Steuern bezahlt haben, die ich als Kommune wieder eingesetzt habe, denen genügend Wohnraum zu bieten. Ich finde das unfair.
Redest du von den bösen einheimischen Modellen, Christian?
Ja, da sind wir bei einheimischen Modellen. Da kannst du natürlich mit Punktesystem ein bisschen was machen. Finde ich super, dass das gemacht wird. Aber ich finde, dass man da noch viel, viel mehr Möglichkeiten bräuchte. Also wir haben so ein einheimisches Modell auch. Aber wenn ich alleine mir juristisch anschaue, wie wahnsinnig kompliziert das war, mit Anwälten zusammen rauszubekommen, was darf ich nicht, für was darf ich Punkte vergeben. Ein wahnsinniger bürokratischer Akt am Ende wieder.
Eigentlich fast nochmal ein eigenes Thema für einen Podcast.
Das können wir nochmal einzeln aufmachen, stimmt allerdings, ja.
Ja, Ich glaube, das Institut der Wirtschaft gibt dir recht. Ich hatte da letztens erst einen Artikel drüber gelesen, dass eben dieser soziale Wohnungsbau gewisse Probleme in der Wohnungsdynamik, in der Preisfindung und so weiter ergibt. Ich habe da jetzt leider ehrlich gesagt auch keine direkte Lösung dafür. Sozialer Wohnungsbau sorgt halt erstmal für bezahlbare Wohnungen. Da müssen wir uns, glaube ich, einen Experten zu einladen.
Okay, na, das ist doch gar kein Problem. Im zweiten Teil haben wir doch einen sachkundigen Einwohner. Da sollten wir doch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
Genau. Ich muss sagen, insgesamt habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass unsere Diskussion noch an vielen Stellen einigermaßen ernüchternd war. Aber um positiv wieder rauszukommen, was können wir den Kommunen jetzt nach dem ersten Teil unserer Reihe schon mal mitgeben?
Na, so ein bisschen was hatten wir ja schon, ne? Also Kommunen brauchen Leerstandsmanagement. Generell Kontakt zu den Grundstückseigentümern ist ein Schlüssel. Dann schreibt in die Verträge klar rein, dass die Grundstücke an die Kommune zurückgehen, wenn nicht gebaut wird. Mhm. Dann Thema Erbbaurecht hatten wir schon bei 4 Punkten. Dann an die Arbeitgeber appellieren, mehr mobiles Arbeiten möglich. Also das sind schon mal 5 Punkte. Und jetzt schmeiße ich mal noch ein paar weitere rein, über die wir unbedingt nächstes Mal sprechen sollten. Bebaubare Flächen und Baulücken systematisch digital erfassen. Stichwort Digitalisierung. Dann Vergabe nach Konzept statt Höchstpreis. Ganz spannende Beispiele in Deutschland, das sogenannte Münsteraner Modell, wer das schon mal googeln will, finde ich unheimlich wichtig. Dann dieses ganze Thema Baurecht, das haben wir vorhin auch angesprochen, endlich mal entrümpeln. Bissel was, wie gesagt, ist ja vor der Wahl passiert. Und dann, das finde ich spannend und das vielleicht als letzter Punkt, ran an die Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, technische Baubestimmungen, energetische Anforderungen. Ich habe da eine Zahl zugefunden. Die Staatsquote beim Bau liegt in Deutschland bei 37%. Mal zum Vergleich. Österreich 7%, Frankreich 19%. Und die Studie hat eine wahnsinnig spannende Zahl mit daran gehängt. Die sagt, wenn wir auf den Wert von Frankreich kommen, dann könnten die Mieten bei Neubauten pro Quadratmeter um 4 € sinken. Das finde ich ist tatsächlich eine ganze Menge. Und dann wäre natürlich der Super-Turbo noch das Aussetzen der Grunderwerbsteuer. Da wären wir wieder bei den Bundesländern. Und eins fällt mir noch ein, das ist, glaube ich, für die Kommunen auch ganz wichtig, dass der Staat die Kommunen endlich so ausstattet, dass die Kommunen auch neue Fachkräfte in den Bauverwaltungen einstellen können. Genau da werden nämlich die Anträge bearbeitet. Das muss teilweise schneller gehen. Die Baugebiete müssen entwickelt werden. Auch das könnte schneller gehen, geht aber nur mit mehr Personal. A, finde ich die Fachkräfte nicht und B, haben erst recht die Kommunen das Geld dafür nicht. Also Kurzversion, ich sag mal, rausverarmen ist keine Lösung. Immer neue Vorschriften werden aber auch ein Sargnagel.
Okay, da hast du mich jetzt zum Ende nochmal bombardiert mit neuen Themen, zu denen ich jetzt nicht einfach so rundheraus Ja und Arm sagen kann. Das klingt aber, als hätten wir noch viel Diskussionsbedarf in den nächsten Folgen. Aber nicht nur das, auch weitere Tipps und gute Praxisbeispiele holen wir uns in den nächsten beiden Folgen dann, wie immer, von unseren Gästen aus Praxis und Forschung.
Das machen wir so und ich bin mir sicher, das ist sowieso dann wieder was für Sie. Unsere Podcasts, das haben Sie mitbekommen, erscheinen in diesem Jahr jetzt immer am ersten Mittwoch im Monat. Heißt der nächste Blätterblätter am 5. März.
Wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann Podcast abonnieren und Glocke aktivieren. Und wenn Sie uns noch einen ganz, ganz großen Gefallen tun wollen, dann bewerten Sie uns auf dem Podcast-Player Ihrer Wahl.
Wir hören uns dann am 5. März. Bis dahin alles Gute und wie immer, bleiben Sie hören.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Spannende neue Einblicke, das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu, überall, wo es Podcasts gibt.
Neue Impressionen gibt's nicht nur jeden Monat hier im Podcast. Live sehen wir uns am 27. und 28. August in Göttingen.
Dann steigt nämlich wieder die Messe Kommunal mit 140 Ausstellern aus 39 Branchen und rund 2500 Besuchern. Einer davon sind garantiert Sie, oder?
Wir freuen uns, Sie wieder persönlich zu treffen auf dem Klassentreffen in Norddeutschland am 27. und 28. August. Die Karten sind kostenlos. Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Nochmal zum Mitschreiben www.messe-kommunal.de. Es ist Klassentreffen und ich bin mir sicher, das ist was für Sie.
Hallo Göttingen, wir sehen uns.
Bis bald.